All Hands on Deck, der Panthenius Podcast mit Dirk Ammann.
Mein Vater meinte, ich müsse was Sicheres werden und steckte mich in irgendeinen Verwaltungsberuf in Kiel am Innenministerium. Und eine Woche später war ich Bootsbauer. Da stieg dieses Ding als Wrack, was 1962 in der Wesermündung gefunden wurde. Und habe gedacht, jo, okay, dann baue ich mal eine Hansekogge. Denn es ist auch ganz oft so, dass sich Liebhaber von klassischen Yachten völlig übernehmen in der Restaurierung. Und dann wird die Sache nicht nur langwierig, sondern auch teuer. Diese unglaubliche Ästhetik, diese beinahe majestätische Erscheinung auf dem Wasser mit diesen hohen Rigs. Natürlich auch die Materialien, hochglanzlackiertes Teakholz, hochglanzlackiertes Mahagoni. Das sind alles Künstler.
Ja,
Bootsbau ist Kunst, finde ich absolut.
Ja, ich habe einen ganz tollen Gast und wegen dem Gast heute sind wir extra nach Kiel gefahren und wir sind nach Kiel gefahren, weil bald ist Kieler Woche und dann ist der Freundeskreis klassischer Yachten hier und dann ist das Rendezvous der Klassiker hier und wir bringen Segeln wieder zur Kiellinie, weil wir auch Zwölfer da fahren lassen und so weiter. In Kiel sind wir gelandet und das finde ich total toll. Wir lieben diese Räume. Wir sind hier in dem Me and All Hotel, was uns die zur Verfügung stellt, weil das einfach so klassisch ist. Das passt zu klassischen Yachten. Ich beginne immer das Ganze, lieber Uwe Bajkowski. Ich beginne das Ganze mit einer relativ einfachen Frage, die man aber ganz schlecht beantworten kann. Woher kommst du jetzt gerade, Uwe? Bevor wir dich dann gleich vorstellen, dein direkter Weg, gibt's einen Bezug oder was bewegt dich gerade? Alles, woher du gerade kommst, darfst du jetzt sagen.
Ich komme gerade aus meinem Büro in Strande, wo ich mein Sachverständigenbüro führe und habe einige Kundengespräche jetzt hinter mir. Zum Beispiel hat jemand wieder Interesse an einer Begutachtung eines nordischen Kreuzers. Das Gespräch habe ich gerade zu Ende geführt. Und so geht das eigentlich immer weiter.
Ja, einer Beurteilung eines nordischen Kreuzers und so weiter, was das alles ist, das versuchen wir im Ansatz noch zu klären. Du bist schon alles Mögliche gewesen. Du hast ganz viel mit Bootsbau zu tun. Uwe Bajkowski, jetzt bist du Gutachter oder Sachverständiger, den Unterschied kenne ich auch nicht. Also Uwe, warum kannst du das, was du kannst?
Ja, ich fange mal vorne an.
Ja.
Geboren Mitte der 50er Jahre in Schleswig, reingeboren in einen kleinen Segelclub, in dem es eigentlich natürlich in der Zeit nur Holzboote gab. Dann habe ich mit 11 Jahren, genau genommen 1966 mit 11 Jahren, in dem Segelclub den ersten Holzopti gebaut. Es gab eine Aktion in den Segelclubs, da konnten nach Originalplänen die Optis gebaut werden.
Der ist genauso alt wie mein Opti. Den hat nur nicht ich gebaut, sondern mein Vater, heißt Hoppetosse, habe ich noch.
Siehst du, meiner hieß Bye Bye, wegen des Nachnamens.
Ach so, ganz kurz, so, bevor du weiterredest, möchtest du einen Kaffee? Es heißt ja auf einen Kaffee
bei. Ja, nehme ich gerne einen Kaffee, ja.
Dann probiere ich mich mal und du erzählst weiter, wer du bist.
So, dann bin ich also in diesem Segelclub groß geworden, habe den Opti gebaut. Bin dann auch Opti gesegelt, Luisenlund, das norddeutsche Jugendseglertreffen. Dann war mir eigentlich klar, dass Wasser das Richtige für mich ist. Dann kriegten wir in diesem kleinen Segelclub ein Jugendboot, einen hölzernen Zugvogel, mit dem ich schon irgendwie mit 12, 13 Jahren mit meinem Bruder und 2 Freunden auf große Tour gegangen bin, über die Ostsee nach Dänemark mit 12 Jahren. Die Eltern wussten das nicht, dass wir da waren, aber wir haben es gemacht. Dann wurde immer deutlicher und klarer, dass ich Segler sein will und auch Boote haben will. Und dann bekam ich mit 16 Jahren zur Konfirmation mit einem Freund zusammen eine Eckernförder Küstenjolle geschenkt. Nein, die wurde bezahlt mit 1300 D-Mark. Und das Ding war 1929 gebaut, aus Eiche geklinkert und so rott und so leck wie ein Sieb, dass wir also bei der Segelei ständig irgendjemand an der Pumpe sitzen musste, damit wir über Wasser bleiben. Und dann war eigentlich klar, so, dann habe ich die mittlere Reife gemacht. Mein Vater meinte, ich müsse was Sicheres werden und steckte mich in irgendeinen Verwaltungsberuf in Kiel am Innenministerium. Das habe ich dann auch durchgehalten, 2 Jahre bis zum Abschluss mit minus irgendwas gemacht. Und eine Woche später war ich Bootsbauer. In Schleswig, in einer Bootswerft, die kennt man jetzt nicht mehr, aber mein Meister war ein sehr charismatischer Mensch und der besaß einen 60er nationalen Kreuzer von 1923, mit dem er auch Regatten segelte. Und er fragte mich, willst du mit? Ja, klar, will ich gerne mit bei dir oder bei Ihnen auf dem Schiff. Nicht zuletzt wegen seiner drei hübschen Töchter, die er hatte, die auch mitfuhren. Und so ging das eigentlich immer weiter, dass ich Regatten segelte, halt mit meinem alten Gurkenkahn Reisen machte und dann meine Lehre beendete, und dann ging es ein bisschen in die Weltgeschichte. Dann habe ich bei Knirim gearbeitet, damals noch in Labö, dann war ich in Griechenland, habe Kaigis gebaut, habe in Portugal ein Holzschiff repariert, was da auf die Rockies gegangen war. British Kiel Yacht Club habe ich auch 5 Jahre gearbeitet. Und dann kam irgendwann die Anfrage, weil ich dann gerade mal aus Portugal kommend nicht gleich eine Anstellung hatte. Die Anfrage vom Sozialministerium, ob ich nicht Lust hätte, eine Hansekogge zu bauen. Dann bin ich nach Bremerhaven gefahren und habe geguckt, da steht dieses Ding als Wrack, was 1962 in der Wesermündung gefunden wurde. Und habe gedacht, jo, okay, dann baue ich mal eine Hansekogge. Das war eine spannende Zeit, also 6 Jahre Koggebau mit Skippertätigkeit. Wir sind damit nach Schweden gefahren zu einem Symposium für Schiffshistoriker. International sind wir mit der Kogge aufgetreten. Also das war eine wunderbare Zeit, das war richtig gut. Dann wurde ich dann ja auch ein bisschen älter irgendwie und bekam dann auch Kinder. Und dann meinte jemand, ich müsste mal etwas sesshafter werden und mal ein bisschen setteln. Habe dann in der Nähe von Strande ein Haus gebaut und kriegte eine Anstellung beim Kieler Yachtclub als Werftleiter. Und dort haben wir weiterhin immer wieder Holzjachten restauriert, Masten gebaut, Decks gelegt, Planken gewechselt, auch 2 Luffen gebaut, eben als GFK-Entgleisung, aber trotzdem war das auch eine schöne Arbeit. Und während dieser Koggenbauzeit hatte ich einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und da kamen Leute auf mich zu und fragten, ich habe hier einen Schaden am Schiff. Die Versicherung möchte gerne wissen, wie wird das repariert, was kostet das? Und dann habe ich meine ersten Gutachten geschrieben, anno 87, 1987. Und so hat sich das weiterentwickelt, bis ich dann mich habe vereidigen lassen durfte vereidigt werden von der Industriehandelskammer in Kiel zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an klassischen Yachten, Schäden und Bewertung an klassischen Yachten. Und das mache ich seitdem weltweit.
Ja, also mir hast du das ein bisschen anders erzählt. Am Ende, du wolltest eigentlich nicht mehr so viel arbeiten und hast dann den Job im Kütz aufgegeben und wolltest nebenbei ein bisschen Sachverständigengeschichten machen, mit denen du jetzt mehr als vorher zu tun hast.
Das sieht so aus, tatsächlich. Ja, es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht irgendeine Anfrage kommt, manchmal 2, 3 sogar. Also ich kann mir das kaum erklären, aber es ist im Moment so.
Aber das ist genau die Frage, auf die wir eigentlich eingehen wollen, weil du hast immer mit klassischen Yachten zu tun. Was ist die Faszination an klassischen Yachten? Ich meine, ist doch alt. Es gibt so schöne neue Schiffe und da ist alles fertig und heile und sonst irgendwas.
Ja, natürlich ist es auf jeden Fall erstmal die optische Erscheinung, diese unglaubliche Ästhetik, diese beinahe majestätische Erscheinung auf dem Wasser mit diesen hohen Rigs. Natürlich auch die Materialien, Holz, hochglanzlackiertes Teakholz, hochglanzlackiertes Mahagoni, weiß lackierte Außenhaut mit einer goldenen Göhl. Aber es ist, glaube ich, die Faszination begründet sich nicht allein durch die optische Erscheinung, sondern es sind auch die Begebenheiten, die Events, die mit diesen Schiffen gemacht wurden, die Entstehung eigentlich auch. Wenn man zurückdenkt, allein 1851 kam der amerikanische Schoner America nach England, um dort eine Regatta zu segeln. Und das Schiff hat damals irgendwie $20,000 gekostet und es musste nicht bezahlt werden, wenn ein Schiff schneller wäre als die America. Aber es war keiner schneller. Das Schiff ist die Regatta gesegelt, einmal rund um Isle of Wight, Entschuldigung. Und Königin Victoria war dabei, hat sich die Regatta angesehen und fragte dann irgendwann nach Zieleingang, and who is second? Your Majesty, there is no second. Das sind natürlich Geschichten, die sich um diese klassischen Yachten herum bilden. und die auch diese Faszination ausmachen. Hm. Und man muss vielleicht sogar weiter zurückdenken, nicht nur an Yachten, sondern an Schiffbau, Bootsbau allgemein. Hm. Wenn man sich vorstellt, wie die ersten im Einbaum durch die Gegend gefahren sind. Die Phönizier den Wind nicht erfanden, aber das Segeln erfanden, indem sie irgendeinen Sack oder einen Lappen, ein Tuch auf einem Boot in die Luft hielten und merkten, dass sie vorankamen. Mensch, damit kann man ja segeln. Ich glaube, das alles zusammen, das ist die Faszination von klassischen Yachten.
Klassische Yachten sind nicht die Tourenschiffe, Fahrgastschiffe, es ist nicht die Gorch Fock oder sonst was, sondern das sind wirklich, wenn ich das richtig zusammenfasse, berichtige mich bitte, Boote, die in erster Linie wirklich zum Sport, Freizeitzwecken gebaut wurden und ein bisschen älter und meist aus Holz sind. Ist das so eine Definition?
Ja, das finde ich, kann man so sagen. Ja, also zu Lustzwecken sozusagen. Mhm. Und meistens ja erstmal auch für den Regattasport. Mhm. Auch die alten KR-Yachten, die jetzt also wirklich sehr nicht sehr schnelle Boote sind, die Kreuzer-Rennjachten, auch die wurden tatsächlich auch für den Regattasport mitgebaut.
Mhm. Also damals schon würde, Cruiser Racer.
Wollte ich gerade sagen, man würde sie heute Cruiser Racer nennen. Mhm. Ja, ganz genau.
Und wenn so ein Ding, nun überlege ich mir, wenn heutzutage eine Regatta-Yacht, nun versichere ich sowas manchmal, wenn so ein Ding 20 Jahre alt ist, dann ist es durch und delaminiert und so weiter. Haben die früher viel dicker gebaut, dass die 100 Jahre alten Holzboote noch leben? Oder liegt es in der Eigenschaft des Holzes? Oder?
Also erstmal glaube ich, dass moderne Regatta-Yachten viel härter rangenommen werden als klassische Yachten. Weil die Eigner von klassischen Yachten auch ein bisschen an ihre Yachten denken sollten.
Ja, jetzt, aber vielleicht sind sie früher härter rangenommen
worden. Das ist möglicherweise richtig. Und ich glaube auch, dass ein Henry Rasmussen, Begründer und Chef von Abeking und Rasmussen, nie geglaubt hätte, dass seine Schiffe über 100 Jahre alt werden.
Also man hat damals auch schon Leichtbau gemacht, ne?
Ja, ja, das waren die Kompositbauten zum Beispiel, dass man abwechselnd Stahl- und Holzspanten in die Schiffe eingebaut hat. Man kriegte die Rümpfe dadurch wesentlich steifer, aber auch leichter. Man konnte dünnere Planken nehmen. Mhm. Und da hat man durchaus auf Geschwindigkeit und Leichtigkeit geachtet. Mhm. Und trotzdem haben die lange gehalten, die Schiffe. Ja.
Halten noch immer. Wenn jetzt jemand, das ist die Faszination. Also ich finde ja immer, wie beschreibt sich die Faszination am meisten eigentlich in dem Punkt, dass wir den Dingern Namen geben? Und meistens, ganz oft, Frauennamen, jetzt Amerika mal rausgenommen. Ich finde, das sagt schon immer ganz viel über die Eigner aus. Irgendwie müssen sie sowas schon lieb haben. Und nebenbei, diese Geschichte, diese Vita, ich finde immer das beste Beispiel, dass so ein Schiff eine Vita hat, ist zum Beispiel die Senta, ne? Die einfach immer in der Familie war und immer noch von der betrieben wird und genauso gesegelt wird seit, ich weiß nicht, du wirst wissen.
1931. Im Besitz der Familie Schmidt. Ja. Konstruiert von Max Oertz.
Es ist eine laufende Bibel. Der Freundeskreis klassischer Yachten, das ist ja so ein bisschen der Zusammenschluss in Deutschland, der sich eben um Erhalt der Boote kümmert. Und das ist genau der Punkt, wenn ich sage, die sind leicht gebaut, ich muss sie erhalten. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe mich verliebt in ein ganz tolles Schiff und Uwe, du musst mir helfen, ich refitte das. Wie oft bist du geneigt, den Leuten den Sand aus den Augen zu nehmen und sagen, ich hol mal tief Luft, sieht super aus von Weitem und so weiter. Aber willst du damit wirklich was machen? Also wirklich die Realität, denen vorzuführen, ist ja schon auch ein harter Job, oder?
Ist es. Und das habe ich auch einige Male schon getan. Ich habe mit dem Interessenten zusammen das Schiff angesehen und bin, bevor ich gegangen bin, habe ich gesagt, lass es. Lass die Finger davon.
Eigentlich haben wir das früh gelernt. Früher haben wir immer gesagt, wenn ein Holzboot vorbeifuhr, schönes Schiff, aber viel Arbeit.
Richtig, ja, das ist der übliche Spruch. Ja, klar. Ja. Also ich sag, mach das schon tatsächlich ganz realistisch. Denn es ist auch ganz oft so, dass sich Liebhaber von klassischen Yachten völlig übernehmen in der Restaurierung. Die den Umfang der Restaurierung vorher nicht einschätzen. Und eben natürlich auch an handwerkliche Grenzen stoßen. Und dann fremde Hilfe brauchen. Und dann wird die Sache nicht nur langwierig, sondern auch teuer.
Nun weiß ich nicht, ob ich jetzt eine Gralsbeleidigung mache oder sonst etwas, aber du hast dein Opti 66 gebaut. In der Zeit kam ein Wundermittel auf den Markt, was immer noch da ist. Und auch das, finde ich, sind teilweise inzwischen klassische Yachten. Also Boote aus einer Struktur, die nicht mehr Holz ist, nämlich aus irgendwie einem Trägermaterial mit einem Harz und so weiter. Und mit einmal schwuppdiwupp hast du einen Rumpf und der hält auch furchtbar lang. Auch das können gute Klassiker sein, oder?
Na, sie haben die Aura nicht so sehr wie ein Holzklassiker. Mhm. Ich selber habe ja nur sehr, sehr viele Holzboote gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viele eigentlich. Mhm. Und auch mal selber ein GFK-Folgeboot. Mir nur die Schale gekauft. Und dann ein wunderbares Holzdeck draufgelegt mit Teak-Mahagoni-Kajüte und mit innen Mahagoni-Ausbau. Und nach einem Jahr wieder verkauft, weil, nee, das Flair haben wir hier nicht. Also das ist wirklich der Unterschied. Klar, vom Alter her, von den Konstruktionen her, könnten das durchaus Klassiker sein. Aber im Freundeskreis klassischer Yachten sind die immer noch zur Teilnahme an Regatten nicht zugelassen.
Aber Alu gibt's, ne?
Alu ist erstaunlicherweise zugelassen, ja. Sicherlich also. Auch, weil Abeking und Rasmussen angefangen hat, Aluminiumschiffe zu bauen, ja klar, ja.
Also ich denke, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und jetzt sind wir ja auch nur wieder in einen Schritt weiter. Also wenn man sieht, dieses Thema Retro ist ja nicht nur im Kfz-Bereich interessant, sondern viele Boote erinnern sich ja wieder an klassische Formen, teilweise im GFK gebaut und jetzt kommen wir wieder zur Schlei zurück, da gibt's dann ja so die ersten Werften, die auch jetzt wieder Holzboote bauen, ne? Moderne Holzboote. Wie findest du sowas?
Ja, absolut super. Absolut super, weil der Werkstoff Holz ist fantastisch. Mm. Auch von der Festigkeit, Dichtigkeit her, was man damit machen kann, ist es irre gut. Mm. Und natürlich Retro-Klassiker aus Holz zu bauen, ist absolut fantastisch. Mm. Ja, es gibt so tolle Fleur de Mer zum Beispiel. Das ist also eine wirklich ergreifende Erscheinung, also so majestätisch klassisch wie die alten Holzjachten auch. Es ist wirklich gut. Kann ich nur unterstützen.
Da kommt der Spirit immer noch wieder. Nun ist natürlich, und da muss ich ein bisschen zur Realität zurückkommen, nun habe ich mich in so ein Ding verliebt, dem auch schon im Geiste einen Namen gegeben, obwohl Schiffe darf man nicht umbenennen, oder? Wie stehst du zu so Aberglaube-Geschichten und Pfennig unter Mast? Und
da bin ich völlig frei davon. Also das finde ich nicht, dass man das nicht darf.
Okay. Und viele Schiffe, die restauriert, renoviert, refitted werden, sind ja auch quasi dann fast oftmals ja auch Neubauten in der Dimension.
Solche oder? Boote gibt es, ja. Ja. 12er zum Beispiel, von denen nur der Bleikiel übrig war und man alles drumherum neu gebaut hat, aber man nennt es Restaurierung, aber okay.
Kleiner Teaser am Rande, also 12er werden wir hier auch, wir haben ja das erste Wochenende der Kieler Woche hier in Kiel, wo der Freundeskreis klassischer Yachten aus, wie ich finde, Bootsbauregion Schlei, wo du auch gelernt hast, hier rüber segeln nach Kiel, wenn die Becken hier leer werden, dann die Becken füllen mit klassischen Yachten. Ja. Und dann werden wir am Sonntag und Montag noch 12er hier haben, in der Idee, dass die Leute an der Kiellinie wieder wissen, dass Kieler Woche was mit Segeln zu tun hat.
Ja, das ist toll. Das ist eine super Idee. Mhm. Ja.
Also
so ein optisches Event, also ganz fantastisch.
Also für alle, die mal gucken wollen und man kann dann wie auf Tribünen gucken, kann man das machen. Also, ich habe mich verliebt in dieses Boot. Nun ist natürlich, wie oft bei Klassikern, Reliquien, Museumsstücken, Autoliebehaber werden das Survivor nennen oder sonst was. Der Bedarf, ja, das kaputte heil zu machen, aber alles zu erhalten, wie es ist. Ist das, ich weiß, das ist eine Fangfrage und ich suggeriere dir was. Ist das schlau, wenn man damit dann auch noch durch die Gegend segeln will?
Das kommt natürlich auf den Zustand an, ganz klar. Also wenn der Kielbalken völlig verrottet ist, dann dürfte man mit dem Boot nicht weiter segeln. Dann muss der Kielbalken erneuert werden.
Stehen ist gut aus 1923.
Ja, natürlich No-Go. Geht gar nicht. Das muss erneuert werden, völlig klar. Ob man nun Carbon-Segel oder Aramid-Segel nur da drauf setzt, das ist eine andere Frage.
Also doch Makko-Baumwolle noch herstellen
lassen.
Nein,
das würde ich auch nicht machen. Aber meinetwegen Dacron, ja. Also Da brasilianische Baumwolle oder ägyptische Baumwolle muss das noch nicht gerade sein.
Na, man fragt ja mal. Aber das ist genau der Spannungsbogen, dass man also wirklich diese ja. Boote, und das sieht man ja ganz viel beim Freundeskreis, und die machen ja auch zusammen so Geschwaderfahrten, dass sie diese Boote also wirklich nicht wie Möbelstücke, Raritäten, sonst was behandeln, sondern ganz normal in der Nutzung haben. Das finde ich eigentlich das Faszinierende dabei.
Ja, absolut. Die stehen nicht irgendwo in der Vitrine, sondern werden wirklich benutzt. Dabei aber auch unheimlich gut gepflegt im Allgemeinen. Und sie sind eben öffentlich, man kann sie sehen. Und man kann dadurch auch wirklich Kulturgeschichte erkennen. Wirklich, es ist ein maritimes Erbe, was auf dem Wasser fährt und was man wirklich erkennen kann. Und das ist wirklich wunderschön.
Also ich bin immer noch bei dem Boot, in dem ich mich verliebt habe und wo du mir nicht ganz die Binde vor den Augen weggenommen hast. Gibt es einen Markt, der interessant ist, der, also wenn ich jetzt Geld in ein Boot reinstecke, man kann das Ganze ja auch wie ein Invest sehen. Ist das etwas, wo ich denken kann, ich krieg das wieder? Ganz realistisch. Also sprich, ich kaufe einen vielleicht günstigen Boot, stecke nochmal Geld rein, Daumenpeilung weiß ich nicht, und hinterher kann ich alles zusammenrechnen und dann finde ich schon einen?
Absolut nein. Das Ganze ist immer ein Minusgeschäft. Ich kann ein Beispiel nennen von einem 80er Seefahrtskreuzer. Der hat es 1992 gekauft bis jetzt und hat da ungefähr 1,9 Millionen Euro reingesteckt. Aber auch super restauriert. Das ist schwimmendes A&R-Museum. Also wirklich, es ist so ergreifend, wenn man dieses Schiff sieht und auch, wenn man reingeht. So akribisch und so gut recherchiert auch, wie es wirklich ausgesehen hat. Und ja, es ist jetzt am Markt. Es soll an den Markt gehen, und aber für nicht mal, ja, vielleicht ein Viertel.
Aber so, ich meine,
das ist die Realität. Aber er hat es auch 30 Jahre gehabt und hat es 30 Jahre geliebt und gepflegt und hat 30 Jahre sehr viel Spaß damit gehabt.
Aber ich glaube, das ist auch ganz viel das, was den Sport ausmacht, also die Identifikation damit. Also, dass man eben mal diese ganze Sache rausnimmt, die man im normalen Leben hat. Ich investiere etwas und habe daraus einen Profit, sondern ich investiere jetzt in meine eigene Lebensqualität, in mein eigenes Boot, in meinen eigenen Traum. Muss ich basteln können, wenn ich einen Klassiker habe?
Von Vorteil ist das. Oder man hat viel Geld. Entweder man kann handwerklich selbst was machen, lackieren zum Beispiel, oder man gibt alles in irgendeine Werft, aber dann braucht man wirklich Geld dafür.
Kann ich das lernen?
Ja.
Ja.
Das kann man gut lernen, ja. Es gibt vom Freundeskreis werden Seminare angeboten. Die sind auch sehr qualitativ hochwertig und gut. Und da kann man einiges lernen. Auch über den Erhaltungszustand eines Schiffes. In diese Seminare kommen auch Menschen, die noch gar kein Boot haben und glücklicherweise so ein Seminar besuchen und dann eine Vorstellung bekommen von dem, worum es eigentlich geht, was man machen muss, welche Fähigkeiten man haben sollte oder wie viel Geld man haben sollte.
Und das machst du auch noch nebenbei, neben deiner?
Ich habe sehr viele Seminare gemacht bei mir in der Werft im Kieler Yachtclub, aber jetzt nicht mehr. Ich bin abgelöst worden. Das war also eine Sache, wo ich es geschafft habe, mich zu lösen.
Aber du hast ein Buch darüber geschrieben, ne?
Genau, ich habe ein Buch geschrieben über die Pflege und die Instandsetzung von klassischen Yachten, ja.
Passt hier übrigens super hin. Also vielleicht musst du es gegebenenfalls hier liegen lassen. Das könnten wir dann auch nochmal mitnehmen. Aber das ist vielleicht mal so ein bisschen etwas, wo man sich mal so ein klein bisschen mit auseinandersetzen kann. Und ich glaube, dass das eben schon unheimlich viel Freude ist, so etwas zu tun und so etwas für sich zu erschaffen. Du kriegst eine direkte Rückmeldung. Ich glaube, das ist eine große Freude, weil wir in vielen Jobs ja das Problem haben, dass wir sagen, okay, ich sitze am Computer und dann habe ich ein Stück Papier gemacht oder noch nicht mal und ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Hier kriegst du direkt eine Rückmeldung. Also ist dicht oder nicht dicht. Also
das ist ganz richtig. Das ist eine große Befriedigung auf jeden Fall. Und auch eine große Befriedigung, helfen zu können. Mit dem Fachwissen, was man sagt, was ich haben soll, dann wirklich jemandem zu helfen, hier mach die Planke mal so dicht. Oder reparier diesen Spand mal so. Oder mal das so rum an. Ja, das macht schon Spaß. Und darum hält es mich auch an diesem Job.
Nun
dieser Leidenschaft, kann ich fast sagen.
Ja, das ist Hobby zum Beruf, obwohl das hast du geschafft, ne? Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und trotzdem ist es noch dein Hobby.
Absolut, ja. Ja.
Also hast selber einen 5,5er, ne?
Ja, ich habe selber einen 5,5er, 5,5er.
5,5er.
Restauriert, ja. Mhm. Allerdings hat es ziemlich lange gedauert. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie alle anderen auch. Mhm. Den habe ich 4 Winter bei uns in der Werkstatt in Strande gehabt und das war aber, es hat sich so ins Bild eingefügt, als er weg war, fragten alle, wo ist der denn geblieben? Ja, mit dem segel ich jetzt auch Regatten. Ich war sogar in Cannes auf der Regatte Royale mit dem Schiff.
Mhm.
Als einziger Klassiker. Inzwischen kommen da aber auch wieder mehr. Also das entwickelt sich auch wieder ganz gut.
Also ich finde, das ist eine faszinierende Geschichte. Nun ist das so, ja, auch so ein bisschen schwierig belegtes Thema mit Gutachter. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gutachter und Sachverständigen?
Weiß ich nicht.
Weißt du auch nicht. Gut, okay. Also dafür sind wir keine Sachverständigen. Nun ist das, du kriegst heute, dein Kollege kriegt heute seine Bestätigung, ne?
Ich habe seit 2 Jahren einen Partner, einen Kollegen, weil ich es alleine nicht schaffe und wir zusammen schaffen jetzt auch beides alles nicht. Und der wird heute vereidigt in der Innersten Handelskammer in Kiel, auch als öffentlich bestellter Sachverständiger für Sportboote.
Nun sollst du gar nicht auf irgendwas rumhauen, aber du weißt selber, dass das ein sehr schwieriges Geschäft ist. Es gibt ja viele Leute, die durch die Gegend laufen und mit sehr viel Sachverstand. Also Fußball-Weltmeisterschaft kommt und wir haben 83 Millionen Bundestrainer. So ähnlich ist es auch mit den Gutachtern, glaube ich, bei Booten. Will ich gar nicht sagen. Aber vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel. Hast du dich schon mal verhauen? Also will heißen, musst du jetzt nicht im Detail erklären, aber dass du sagst, hey, das habe ich anders erwartet. Also das Boot ist viel besser oder viel schlechter oder das habe ich so nicht hingekriegt oder vielleicht auch irgendwie anders erhofft, erwartet? Schwierige Frage. Ich kann aber auch gleich die nächste schon stellen.
Also ich bin ja zum Glück versichert und musste diese Versicherung 2 Mal bisher in Anspruch nehmen. Mhm. Einmal war das aber ein Aluminiummast, wo ich einen Riss nicht gesehen habe. Der wurde nach England verkauft und in England wurde der Riss gefunden, festgestellt. Das war natürlich doof. Da konnte ich nichts anderes machen. Das andere war ein Scherenkreuzer, das war aber an sich ein Streitfall. Ich hätte es nicht so eingeschätzt, aber in der Zeit war gerade meine Mutter gestorben, ich konnte mich nicht wehren und da wurde dann gesagt, das hättest du sehen müssen, das hier ist ein Mangel und ja, das war dann einmal. Aber ich meine, ich habe Quote von 2000 Gutachten, die ich ungefähr gemacht habe und bei 2 ging es mal nicht so gut.
Aber ist schon ein ich kenne das nur so, also dieser Spannungsbogen zwischen Faszination und dann noch sachlich zu bleiben bei einer Sache, die du eigentlich nicht durchleuchten kannst, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Das heißt also, die Chance, sich zu verhauen bei sowas, finde ich, ist irgendwie ziemlich viel näher, als man das oftmals denkt.
Ja,
oder?
Das ist schon richtig. Ja. Dass man gerade bei einem alten Schiff, was 80 Jahre alt ist, nicht jedes Detail, nicht jede faule Stelle erkennt, das kommt schon vor. Aber denn, ich schreibe ja schriftliche Gutachten, da wird das auch mit vermerkt. Ne? Dass man Dinge, die man nicht einsehen kann, eben dann auch nicht beurteilt werden können. Und hier könnte dieses Risiko vorliegen. Das geht meistens eigentlich immer in Sachen bei metallischen Verbindungen bei Holzschiffen. Das heißt Korrosion, galvanische Korrosion, Eisenbolzen in Eiche, zum Beispiel Kielbolzen, die leiden da gewaltig. Die können wir dann nicht sehen. Wir müssten dann einziehen zur Probe, um dann weiter zu folgern, wie könnten die anderen aussehen. Das sind aber dann Unbekannte, das muss ich dann so stehen lassen. Oder sagen, gut, wir müssen untersuchen und machen.
Ich glaube, das Völkchen Klassiker ist noch ein sehr spezielles Völkchen, was auch sehr detailliert irgendwie auch ein bisschen vorsorglich gewisse Dinge macht und sagt, okay, das ist das Typische vom Hundertsten ins Tausendste kommen bei einer Renovierung. Das Schlimmste eigentlich, wenn ich das jetzt schon mache, dann kann ich das eigentlich auch gleich noch machen und so weiter. Sonst so in meiner Wassersportkarriere erlebe ich aber auch sehr oft, dass oft im Grunde bei solchen Instandsetzungs-, Werterhaltungssachen und so weiter ein bisschen umgegangen wird wie mit Kopfschmerzen. Also ich nehme die Tablette erst, wenn ich die Kopfschmerzen habe, was nicht unbedingt immer so das Richtige ist. Also so ein bisschen Service-Wartung ist manchmal schwierig, oder?
Unbedingt. Das ist die sogenannte Wartung, Maintenance. Mhm. Das muss man im Auge behalten. Und man muss wissen, dass man eigentlich jeden Winter das Schiff hoffentlich in irgendeine Halle nimmt oder wenn es draußen ist, vernünftiges Wetter oder ein Zelt drum baut oder auf vernünftiges Wetter wartet, dass man ziemlich viel an diesem Schiff machen muss. Mhm. Und man muss immer wieder versuchen, Faulstellen zu erkennen. Mhm. Und immer wieder metallische Verbindungen. Ich komme immer wieder darauf zurück, weil das größte Problem überhaupt ist.
Gibt es da inzwischen auch irgendwie mal so ein bisschen neue Techniken, irgendwelche Schallinstrumente, Lichtwellenleiter, hast du nicht gesehen, Widerstandsmesser oder sonst etwas?
Ja, gibt's schon. Es gibt sogar eine Firma in Neumünster, die hat Kielbolzen geröntgt in Holzschiffen. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, das war auch gut, kriegten wir vernünftige Bilder, aber die haben es eingestellt, weil es einfach der Aufwand viel zu groß war, das war einfach viel zu teuer. Das wollten die Eigner von klassischen Yachten eben nicht. Bei sehr großen haben wir es mal gemacht, bei einem sehr potenten Eigner auch. Das war auch sehr erfolgreich und gut. Aber das kostet dann immer über 1200 Euro und das will nicht jeder machen.
Also es wäre ganz gut, wenn man einen Radiologieprofessor als guten Freund hätte oder selber einer wäre und dann kann man so ein Boot auch.
Neuer Tipp ist auch, dass Tierärzte das gut können. Die haben Röntgengeräte für die Pferde.
Ah ja.
Und das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das ist aber wirklich, sollte man mal versuchen.
Ja, das sind
die haben also statt
reiten meistens, das ist das Problem.
Ja, die müssen ja nicht auf dem Schiff reiten, aber
und das habe ich, das hat.
Nein, die haben eben mobile Röntgengeräte, wenn sie die Knochen von den Pferden untersuchen. Und das habe ich gehört, sollte mit Kielbolzen auch funktionieren. Das werde ich mal weiter verfolgen, das Thema.
Ja, das wäre vielleicht eine Sache. Wobei ich früh gelernt habe, Segeln und Reiten, das passt nicht gut zusammen. Aber wie auch immer, vielleicht ist es ja eine ganz gute Alternative. Wenn man
in vielen Familien ja auch Spannungen deshalb. Wenn die Töchter reiten und der Vater will lieber segeln. Also es wird auch mit Wärmebildkameras gearbeitet, um metallische Verbindungen zu beurteilen zu können. Aber viele Sachverständige, gerade in England und in Amerika, setzen das auf ihre Webseite, sagen aber selber, eigentlich ist es Quatsch.
Also wie immer ein bisschen vorsichtig vor Wundermitteln von Amazon. Ich schnipp eine Kamera auf mein Handy und mit einmal sehe ich die Wahrheit von meinem Boot. Funktioniert leider nicht.
Funktioniert nicht, nein. Und dann ist die bessere Methode, wenn man die sogenannten Fastenings, also die metallischen Verbindungen, dann mal öffnet und eine Schraube rausdreht. Und wenn das eine Schraube ist aus den 60er Jahren, eine Messingschraube, dann weiß man jetzt schon, dass der Kopf abplatzt und man die Schraube nicht rauskriegt.
Ja.
Und wenn das eine Bronzeschraube ist, dann hat man eine gute Chance, dass die Schraube rausgeht und auch wieder reingeht. Dann weiß man, dass man ein gutes Schiff gekauft hat oder ein gutes Schiff hat. Darauf kommt es sehr an, auf die metallischen Verbindungen, ob man Bronze hat oder ob man, also Bronze-Kielbolzen, Bronze-Nieten, Kupfer-Nieten oder einfach Stahl.
Weil das schon etwas mit der, was habe ich an Geld reingesteckt, als ich das Boot habe bauen lassen, damit etwas zu tun hat.
Das ist die Bauqualität,
Dass man nicht die Spacks aus dem Regal genommen hat, sondern die guten von der Fachfirma.
Ja,
oder? Apropos Spacks, habe ich auch was gelernt. Ich habe mich immer gewundert, warum bei vielen klassischen Yachten oder Holzbooten allgemein oftmals mit Schlitzschrauben gearbeitet wird.
Ja, das ist die ästhetische Frage.
Ich habe gelernt, absolut, das hat auch was mit Übermalen zu tun und aus einer Kreuzschlitzschraube kriege ich den Dreck nicht so raus.
Naja, früher gab es auch keine Kreuzschlitzschrauben. Nein, das ist auch eine Ästhetik. Es war ja auch, das ist bootsbauerische Ethik, wenn man Schlitzschrauben hat, dass man die Schlitze alle in eine Richtung ausrichtet. Mhm. Und zwar nicht irgendwie kreuz und quer. Mhm. Was technisch eigentlich Quatsch ist, weil man die Schraube entweder zu doll andrehen muss oder wieder ein Stück zurückdrehen muss, damit der Schlitz wirklich in der Richtung ist.
Na gut, aber ein guter Bootsbauer von der Schlei meistens, das ist ja auch weniger ein Handwerker als eher ein Künstler, oder?
Das sind alles Künstler.
Ja.
Bootsbau ist Kunst, finde ich absolut.
Ja.
Allein diese Form festzustellen, zu erkennen, auch diese unglaublich wunderbaren, sphärisch gekrümmten Formen zu erkennen und überhaupt dann auf Papier oder jetzt auf dem Rechner zu bringen und dann daraus wirklich ein Objekt zu bauen. Das ist hammerschön. Das ist fantastisch.
Wobei, auch da muss man ja sagen, also wenn wir so aus der Neuzeit kennt man das vielleicht, dass man sagt, so, es gab so stilprägende Formeln, so IOR, oder man möchte gern eine Vermessungsformel haben, die nicht einen gewissen Stilboot prägt. Viel Aussehen von Schiffen wurde auch von Klassikern, wurde eben auch durch Vermessungsregeln.
Ja.
Lange gestreckte, kurze Wasserlinie, viel Überhänge.
Ganz, ganz genau. Kurze Wasserlinie heißt, das ist in der Formel besser.
Mhm.
Und wenn aber das Schiff sich auf die Seite legt, dann wird es ja durch die langen Überhänge unheimlich viel länger und dadurch auch viel schneller.
Mhm.
Also das sind die sogenannten Rule Cheater,
mhm,
die in der IOR-Formel ja ganz besonders schlimm waren. Diese riesigen, dicken IOR-Beulen mit den eingeschnürten Rümpfen und ganz eng, scharf auslaufenden Hecks. Mm. Das war hässlich wie die Nacht, diese Dinger. Ja. Aber das ist im klassischen Bereich, ist das ja eigentlich nur schön mit diesen langen Überhängen.
Ja. Ja. Hat man auch keinen Platz im Vorschiff. Aber
überhaupt nicht.
Nee. Stehhöhe gibt's auch nicht. Und
nein, das ist ja überhaupt ein Aspekt sowieso von klassischen Yachten, dass sie unglaublich unbequem sind.
Und man sie auch trocken wohnen muss, ne?
Ja, auch das. Ja. Und natürlich die Segeleigenschaften gegenüber modernen Yachten sind natürlich auch ganz, schaffen dieses Level nicht.
Mm.
Das ist ganz klar. Es hat ja mal ein namhafter Sachverständiger gesagt, 12er Segeln ist wie einen toten Elefantenbullen am Rüssel durchs Wasser zu ziehen.
Mm.
Die könnt ja froh sein, wenn sie mal 10 Knoten erreichen.
Ja.
Mit 23 Metern Länge.
Ja.
Bitte euch.
Und heute,
aber es macht einen unheimlichen Spaß, diese Dinger zu segeln.
Und heute feuern die America's Cupper mit, ich weiß nicht wie schnell oder sonst etwas. Und dann kann man das mit einem auch im Fernsehen machen. Aber früher gab es nicht so viel Fernsehen und nicht so viel Internet. Deswegen brauchte man das nicht machen. Da ging es noch um den Kampf auf dem Wasser.
Und hat keiner gesehen, hat keiner mitgekriegt.
Ich könnte noch stundenlang über Klassiker reden. Wir sehen uns bald auf dem Wasser, glaube ich.
Ja, ne? Wir sehen uns zum Rendezvous der Klassiker.
Ja, zum
auf jeden Fall.
Hier in Kiel. Und da kann man das auch live vor Ort wirklich mal sehen und kann man einfach mal dazukommen. Und ich glaube, auch viele Eigner sind auch mal ganz froh, ihr Boot zu zeigen. Oder ich meine, die stecken das Geld ja nicht nur so für sich rein, sondern wenn man da vorbeigeht und klopft und sagt, hallo, darf ich mal gucken, ihr Boot ist so schön. Also wenn man nicht so ganz schlecht anstellt, dann geht das schon.
Ganz sicher können sie stolz auf ihre Schiffe sein.
Mm.
All die 12er, die hier rumsegeln, das sind alles wahre Schönheiten.
Mm.
Bestens gepflegt, in bestem technischen Zustand.
Mm.
Also ganz fantastisch.
Ach Uwe, eigentlich hast du meine Frage schon beantwortet. Wo gehst du hin? Also in zweifacher Hinsicht. Einmal dein Kollege kriegt, sagt man das immer noch, seinen Rundstempel?
Ja.
Ja, genau.
Ja, wir haben einen Rundstempel.
Genau.
Ja, genau.
Du kriegst deinen Rundstempel und zum anderen sehen wir uns am Rendezvous der Klassiker. Uwe, halt uns bei der Stange. Vielleicht müssen wir live aus Kiel berichten und dann befragen wir dich auch mal. Und ich hoffe, dass du auch am Sonntag, Montag dazu guckst, wenn nur die 12er da sind. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut, Uwe. Bleib so entspannt und ich möchte gar nicht, dass du weniger zu tun hast. Und das Buch gucke ich mir noch mal genauer an. Das finde ich ziemlich toll. Danke.
Ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte.